Es ist soweit, es ist Podcast-Zeit. Eine neue Folge für euch bereit. Wir wünschen euch wieder ganz viel Spaß. Und damit willkommen beim Brettspiel-Podcast.
Brett vorm Kopf, Mikros sind an und damit hallo zu einer neuen Folge vom Brettspiel-Podcast. Ich habe mir heute richtiges Profiwissen reingeholt, auch wenn er gleich guckt. Ich habe den lieben David Rimbach seit langem mal wieder bei uns zu Gast. Hi David, schön, dass du da bist.
Moin, schön, dass ich hier sein darf. Ja.
Es kommt immer wieder, wenn wir fragen, was für Themen interessieren euch, wozu würdet ihr gern was hören, kommt immer wieder das Thema Produktionskosten. Was kostet es denn eigentlich, so ein Spiel wirklich zu machen? Und der David hat ja momentan quasi alle Hände voll noch zu tun mit Hell Legends und der dortigen Produktion. Und dabei Hell Legends ja gefühlt alles mit dabei ist, von Pub-Standys über Acryl-Standys, über Minis, über Metallmünzen, über Neoprenmatten zu normalen Token, Cubes, Metall-Cubes, eine große Box, mehrfarbigen Miniaturen, habe ich was vergessen? Also alles.
Neopren?
Ja, hatte ich, ja, genau.
Ja. Ja, eigentlich ist alles drin, ja.
Also es ist Custom Dice, die hat man noch nicht, genau. Die sind auch noch drin. Also wir haben quasi die komplette Schublade im Moment bei David eh schon quasi auf dem Tisch, wo er natürlich gucken musste, okay, wo lässt er es produzieren, wie lässt er was produzieren und natürlich das Wichtigste, was kostet der Spaß? Und der David hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt, da wirklich so ein bisschen, ich sag mal, ja, das Buch aufzumachen und zu sagen, okay, wir sprechen mal so ein bisschen richtig konkret auch ein bisschen über Zahlen, was kostet was und ja, was ist, ich sag mal, überraschend teuer? Wo denkt man sich, boah, das kostet bestimmt voll viel Geld und ist dabei eigentlich eher günstig und andersrum? Weil ich glaube, da gibt's so einiges an, ja, ich sag mal, Themen, wo der geneigte Zuhörer wahrscheinlich eher überrascht ist, wo er denkt so, hä, wieso kostet das so viel oder wieso ist das so günstig? Ah ja, David, lass uns doch wirklich am besten mal einsteigen und sagen, okay, Hell Legends war Kickstarter, du hast am Anfang das Ganze nur mit Standys geplant und hast dann, ja, ziemlich zum Ende der Kampagne dann noch die Miniaturen mit dazugenommen. Mhm. Die waren ja ein großer Kostenfaktor. Ist so. Deswegen hattest du ja auch gesagt, okay, du hast es am Anfang nicht dabei gehabt und du hattest ja ein gewisses Ziel vorgegeben, wo du gesagt hast, ab der Summe lohnt sich's überhaupt erst, dass du Minis anbietest. Mhm. Genau. Lass uns doch mit denen dann einfach mal einsteigen. Wie sieht's denn bei denen aus?
Minis ist natürlich ein sehr krasses Thema, weil Größe, Material, du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt mittlerweile zweifarbige Miniaturen mit drin, ein paar. Und wie komplex sind diese Miniaturen? Wo man jetzt, also man kann jetzt nicht einen Preis sagen und sagen, eine Mini kostet das, sondern jede ist dann wirklich individuell. Ich hatte im letzten Update von Hell, falls du mal reingeguckt hattest, mal so ein bisschen aufgedröselt, wie so Minis zusammengesetzt werden. Also man lässt ja erstmal von einem Künstler, teilweise habe ich es auch selber gemacht, die Miniaturen erstellen. Und dann gibt man die an den Hersteller, in meinem Fall jetzt bei Panda. Und die nehmen die und gucken die an und sagen, alles klar, wie kriegen wir da jetzt das Plastik rein in eine Form und wie viele Teile brauchen wir daraus, die dann zusammengesetzt werden, je nachdem, wie komplex die Miniatur ist. Und daraus entsteht ja irgendwann der Preis, weil gerade diese Form, diese Stahlform, die gemacht wird, ist dann besonders teuer. Und meistens lohnen sich Miniaturen erst, wenn man, sage ich mal, 4.000, 5.000, 6.000 Exemplare drucken lässt oder produzieren lässt, wo ich dann gesagt habe, die Grundidee war, ein einigermaßen günstiges Spiel zu machen. ja, aber wurde da natürlich boykottiert, beziehungsweise die Miniaturen wurden gewünscht und wir haben es dann geschafft und haben es reingemacht. Und wenn ich jetzt einfach mal angucke, wir haben wir haben Miniaturen im Grundspiel drin. Das sind die Heldenminiaturen, die sind im Grunde so grob 40 bis 47 Millimeter hoch. Das heißt so Simon-Standard, sage ich mal, also Brettspiel-Standard. Davon sind es 11, was sind es? 7 Miniaturen. Plus, wir haben diese Erhöhung gemacht, deswegen ist es jetzt ein Gesamtpreis, ne? Diese Erhöhung, wo du dann wirklich große Erhöhungen hast. Und wenn wir da jetzt mal gucken, vom Stückpreis bei 2000 Stück ist das so grob. Ist jetzt das alte Angebot, ist noch nicht der ganz neue Preis. Ändert sich auch ein bisschen. So 5 bis 6 Dollar kostet das dann vom Materialpreis, ne? Der große Faktor bei den Minis ist aber die Mold, wie ich eben schon gesagt habe, also diese Stahlform. Und das sind da schon allein 25.000 Dollar, die quasi einmalig bezahlt werden müssen, um dann wie auch immer wie viele tausende Miniaturen daraus zu pressen. Was krass ist, ich habe das mal runtergerechnet. Und wenn man jetzt mal guckt, je Mini ist das so grob 1,70, 1,80, also Dollar pro Mini, die man dahin blechen muss. Klingt erstmal nicht so viel, aber in Masse kommt es natürlich dann ganz gut raus. Dann haben wir ja die Miniaturenbox, da sind dann grob 100 Minis drin. Teilweise auch die Bosse, die dann 80 mm hoch sind, also schon deutlich größer als so ein kleiner Held. Da waren wir dann schon bei fast 70.000 für diese Form einfach. Ja, der Blick, den spüre ich jeden Tag.
Glaube ich dir.
ja, da sind sie ja, also Panda ist gerade dabei, das alles umzusetzen. Und da kommt dann final irgendwann wahrscheinlich nochmal der Hammer, wo sie dann sagen, ja, du, wir haben jetzt, weiß nicht, wir haben einen, ich muss überlegen, so aus dem Kopf, das habe ich mir nicht mehr angeguckt. Ich glaube, manche Figuren, ich glaube, der eine Boss, der hat, glaube ich, 10, 11 oder 12 Teile, wo halt für jedes dieser Teile so eine Form gemacht werden muss. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Panda abgefragt, wie das so bei denen so der Median gerechnet wird, ob das so immer noch hinkommt. Und er so, ja, guck mal. Nicht so, guck mal, ist immer teuer. Aber
das dachte ich mir eben auch gerade so, guck mal, klingt nicht gut.
Ja, das ist immer ein bisschen fies. Ja, aber im Endeffekt kann man so, also ich in meiner Kalkulation vorab habe auch gesagt, ich bin irgendwo bei 1 bis 2 Dollar pro Miniatur. Damit habe ich kalkuliert. Und dann passt das einigermaßen, hoffe ich, denke ich mal, hinten raus. Also gerade wenn man vorher sich überlegt, lohnt sich das für mein Spiel, kann man damit, glaube ich, ganz gut rechnen.
Ja, die Monster Minis haben ja gekostet im Pledge Manager, wenn ich es richtig im Kopf habe, 125 Euro. Mhm. Ne, bei 100 Minis bleibt dann nicht viel übrig.
Das ist komplett richtig.
Also wenn ich das jetzt mal so ganz grob, ich bin in Mathe ja eh schon eh und je schlecht, grob mal überschlage, machst du da ja quasi eigentlich eher ein leichtes Minus mit den Minis.
Ja, Minus nicht. Es gibt da ja auch, also wir haben ja dann, muss man ja schon sagen, wir haben ein paar Monster, bieten sich an, dass es wirklich eine Form gibt. Okay. Ne? Und dann hält sich das irgendwo, das trifft sich irgendwo in der Mitte. Wir haben dann ein paar, die sind super übertrieben krass. Wir haben so eine große Spinne, die, ich weiß nicht, wie viele Formen die hat. Der große Boss, der hat auch seine 11, 12 Teile und noch so ein paar andere, die sehr abgedreht sind. Und ein paar sind dann wirklich relativ simpel, okay, sehen trotzdem cool aus. Aber man weiß immer nicht, wie sie es machen. Also Draufleger mache ich jetzt nicht, aber es ist für die Masse, die ich produziere, eigentlich eher wirklich dumm. Weil wenn du jetzt, sag ich mal, 6.000, 8.000 Bäcker hättest, oder wie Awaken Realms, ne, 20.000, 30.000, dann hast du diese 70.000, 80.000 oder im Fall von Hell jetzt, glaube ich, insgesamt so grob 100.000 an Moldkosten durch eine viel höhere Bäckerschaft, wo es sich natürlich mehr lohnt. Deswegen meinte ich, also bei Minis muss man echt gucken, dass man möglichst viele Bäcker hat oder genug Geld hat, um genug vorzubestellen, ne?
Ja.
Wenn man sie dann los wird, das ist ja nochmal die nächste Gefahr.
Ja, das stimmt. Da hatte ich es ja jetzt auch vor kurzem mit dem Sascha, mit seinem Erstlingswerk, der mir dann auch erzählt hat, so, ja, das allererste Spiel und gleich mal eine 5000er Auflage.
Oh.
So, ja, mutig.
Ja gut, aber ich meine, er hat ja, du meinst ja Spieletastisch, Sascha? Ja,
also Never Enough Board Games, wie der Verlag jetzt heißt, genau, ja.
Mhm. Genau, ja, der hat ja gute Connections, ja. Also von daher hoffe, dass das funktioniert, drücke ihm die Daumen. Da ist für mich immer schwierig, da irgendwo in die Brettspielläden reinzukommen, wenn es dann wirklich für Retail ist. Wie hell wird der jetzt einfach nicht im Retail landen? Dafür können wir auch noch drüber sprechen, so Händlerkalkulation. Dafür ist das einfach nicht gemacht. Das ist wirklich,
klar.
Ich habe die Kosten, ich hau ein bisschen was drauf als Sicherheit für Fracht und alles Mögliche und dann kriegt es der Bäcker nachher.
Ja. Wenn wir es jetzt von Minis haben, du hast ja auch diese, ich sag mal, diese Clear-Collar-Minis, also die Multicolored-Minis. Mhm. Wie ist das im Vergleich zu einer normalen Miniatur? Sind die jetzt von dem Material? Weil ich denke mal, die Mold ist ja dasselbe, das wird ja dann einfach nur ein anderes Material sein, ne?
Jein. Das habe ich jetzt nicht rausgesucht, muss ich gestehen. Ah, okay. Aber du hast ja zum Beispiel die Necromancerin, die hat ihre Base, dann hat sie die Figur mit ihrer Laterne, dann hat sie hinter sich so ein Swirl von Seelen, sage ich mal, der hochgeht. Wäre das alles ein Material, würde das ja irgendwo auch in eine Form passen, aber dadurch, dass ja zwei Materialien sind, muss es getrennt werden. Also hast du automatisch schon mehr Formen dadurch. Mhm. Und du hast irgendwo mehr Absprache mit dem Hersteller, weil du ja dann das Plastik hast, das muss eine Farbe haben, die muss dir gefallen, dann muss das andere transparente Plastik eine Farbe haben, die muss dir gefallen, das muss zusammenpassen, am besten auch mit den anderen Farben wieder. Also das ist schon, hat mich auch erschreckt, wie viel mehr das dann kostet.
Mhm.
Aber es sieht auch cool aus. Aber da hast du auch gleichzeitig wieder Negativität, weil die einen, die malen, die haben keinen Bock, das abzukleben und malen es eh drüber. Für die lohnt sich's nicht. Die anderen sagen, hey, ich male nicht an, das sieht super cool aus. Aber ich glaube, bei denen, die was gemacht haben, ist es ziemlich cool.
Mhm. Ja, ich male ja auch nicht. Ich habe ja dann direkt auf die Acrylstandys gegangen, weil ich gesagt habe, komm, die sehen schick aus, da muss ich nichts tun, das reicht voll und ganz.
Vollkommen. Finde ich auch. Ich habe die vorab dachte ich, braucht man wirklich nicht, weil entweder hast du die Pappe oder hast die Miniaturen. Jetzt, wo ich sie in Person hier habe, denke ich mir, oh, die sehen schon ziemlich geil aus. Also im Endeffekt ist es ja dasselbe wie Pappe, aber es fühlt sich geiler an. Es hat diesen Glanz dazu, es fühlt sich hochwertiger an und so. Ist schon cool.
Definitiv. Es allein dieses Leuchten, was die halt so ein bisschen haben, durch dieses, ich sag mal, durchschimmernde, ne? Dieses, das ist nochmal was anderes. Das ist schon schöner. Das auf jeden Fall.
Das also stimmt.
Ich stehe da total drauf. So Acrylstandys bin ich, wo andere nach Minis schreien, bin ich mit Acrylstandys immer so zu catchen.
Sehr gut.
Ja, wie ist es bei denen so jetzt von den Kosten her? Weil, ne, ich meine, die Acrylstandys, die hast du ja als für die Monster ja auch im Pledge gehabt. Da waren es ja für die Corebox 25 und für die Monster Expansion nochmal 15, also 40 Euro insgesamt im Vergleich zu 125 bei den Minis. Drittel der Kosten, kannst du sagen, kommt es dann auch bei dir quasi, du hast ja vorhin gesagt, so Faktor 5, Faktor 6, je nachdem, kommt es da dann auch hin oder ist der eher?
Faktor 5 wäre schön. klappt hier nicht. Also im Gamefound bei solchen Sachen klappt das selten. Es gibt so ein paar, da können wir nachher aber drüber sprechen, wo man ein bisschen was reinholen kann. Ne, die so in der Querkalkulation so ein bisschen trächtiger sind. Aber mit mal 5 kannst du selten, also bei Hell in der oh Mist, das habe ich leider nachgeguckt, was das Gesamtkosten war. Ich dachte, wir sprechen eher über die einzelnen Komponenten als über ein Spiel. Aber ich glaube, Hell müsste im Retail entweder 280 oder 300 irgendwas kosten, um irgendwo dahin zu kommen, dass man normal dran verdient. Mhm. Aber Acrylstandys habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar war das die Corebox hast ja eben vorgelesen, 25 oder sowas, genau, habe ich dann gedacht. Ja. Mhm. Da sind wir hier bei einer, also da gibt es keine wirkliche Mold, das ist mehr so ein Tooling, weil das wird alles dann ausgelasert, mhm, und halt einmal die Maschine eingerichtet werden. Da berechnet Panda jetzt so grob $800 für. Und die Acrylstandys liegen so bei $12. Aber es kommt ja immer dazu, dass du das Zeug auch hier rüber verfrachten musst. Ja. Frachtkosten kommen drauf, etc. etc. Aber so grob, da liegen wir da. Ist also sehr viel günstiger im Endeffekt als die Miniaturen. Kann man schon auch so weitergeben. Aber ist auch nichts, was du mal eben schnell für irgendein Spiel hinterherwirfst und sagst, naja, wenn es keiner kauft, ist nicht schlimm.
Ja.
Da wird es dann doch zu teuer, ne?
Ja, klar, definitiv. Also, ich meine, ne, das ist $12 dazu halt noch diese 800, die du ja umlegen musst auf die Anzahl. Ne, bei 2000 sind es, ja, auch noch was.
Ja, ja, genau. Und das Problem ist ja, wir haben jetzt knapp 1800 Bäcker bei Hell. Das heißt, von den 2000, die ich produziere, sind im besten Fall 1800 weg. Aber die Bäckerschaft hat sich gut aufgedrittelt in, ich nehme Pappe, ich nehme Acryl und ich nehme Miniaturen. Das heißt, wir haben, oder ich habe da natürlich auch noch 2/3 einfach über, die man noch nicht los hat. Positiv, man kann sie noch verkaufen. Wird ja erstmal nicht schlecht. Negativ, ich muss es aber erstmal verkaufen. Es ist immer so, auch das kommt ja auch dazu, zu der Belegung.
Okay, das heißt aber, du hast quasi von den Mengen her die diese Add-ons wie jetzt die Minis oder die Acrylstandys quasi in derselben Auflage gemacht wie das Spiel.
Das kommt immer auf den Hersteller an. Die haben meistens ein MOQ, das heißt ein Minimum Order Quantity. Und bei Panda sind das die 2000.
Okay.
Ich glaube, bei irgendeinem Add-on haben sie gesagt, wir können auch 1000 machen, weil es dann, also je nachdem, die haben ja verschiedene Fabriken und je nachdem, wo das gemacht wird, kann man dann für manche Sachen auch mal weniger machen. Aber die meisten Sachen musst du dann die 2000 auch nehmen, was bei denen halt schon eher uninteressant wenig ist, muss ich sagen.
Ja. Aber es ist halt auch, ich sag mal, von der Qualität her halt schon so der einer der Top-Notch-Hersteller, ne? Das muss man ja auch dazu sagen.
Ich habe mit vielen Herstellern gearbeitet in den letzten 10 Jahren. Und es war immer irgendwas falsch. Immer irgendwas, irgendein Problem. Und bei Panda, gut, wir sind noch nicht fertig. Kann nicht sagen, ob nachher irgendwas passiert. Ich hoffe es nicht. Kann immer irgendwas sein, sind auch alles Menschen. Aber die Kommunikation vorab ist schon so viel besser, dass dieser Aufpreis, den man hat, es mir persönlich wert ist.
Mhm.
Weil ich habe einfach, wenn ich will, schreibe ich meinem, Tyler heißt der, meinem Manager, und habe innerhalb von einer Woche habe ich einen Videocall und kann mit dem über irgendwas quatschen und kann auch fragen, hey, meinst du, ist es so besser, ist es so besser? Der guckt sich die Daten an und sagt, hey, zum Beispiel bei dem Hero-Dial, diese XP-Dial, ne? Da guckt er dann drauf und sagt, hey, wenn du auf die Rückseite von dem XP-Dial das Bild machst von dem Rad, was da hinkommt zum Drehen, ne? Dann hast du ja für die Leute schon mal so einen visuellen, so eine Hilfe, dass die Leute es nicht falsch machen. Ich so, ja, voll gut, alles klar, mach ich. Also der denkt auch mit, das finde ich ziemlich gut, das habe ich so noch nicht wirklich erlebt bei anderen Herstellern. Die machen halt, das ist
viel wert,
ja, willst du, das glaub ich. Kriegst du, und das, was steht, wird gemacht und kein Millimeter mehr meistens.
Ja.
Das ist schon ziemlich cool.
Das glaube ich definitiv. Gehen wir einfach mal die Liste quasi so ein bisschen weiter durch, was so Material angeht. Metallmünzen.
Metallmünzen sind gleich auch nur die super beliebt. Ja, Metallmünzen, finde ich persönlich, ist einer der Posten, wo man ein bisschen was dran verdienen kann. Es mag immer gemein klingen, wenn man das mal sagt, aber die sind halt nicht so teuer, wie sie verkauft werden meistens.
Mhm.
Sind sie schwerer. Das heißt, sie kosten im Versand dann wieder ein bisschen mehr, was man irgendwo mit einrechnen muss und in der Fracht. Aber die Herstellung von Metallmünzen ist meistens nicht so teuer, weil du hast ja eine Form und die machst du einfach super oft. Und das lohnt sich halt. Bei Metallmünzen, wir haben bei Hellhammer 40 Stück drin. Das ist auch wieder $3,000 Mold. Und die Coins selber kosten halt grob 4,50, je nachdem, wie viel es nachher werden. Weil Coins wollen natürlich viele, manchmal nehmen sie auch einfach zwei Packs. Das lohnt sich dann. Ja, und da kommst du, da machst du mal ein kleines Plus in der Kalkulation. Muss man einfach so sagen. Aber ich liebe auch Metallmünzen. Ich kaufe sie auch überall mit. Aber das ist, wo die meisten, also das ist immer so fies, wenn man dann irgendwo Metall, also wenn man selber weiß, was es kostet und man sieht irgendwo Metallmünzen, irgendwie, ich weiß nicht, 15 Stück für 20, 30 Euro, denkst du so, muss aber auch nicht sein, Leute.
Und dann nimmst du es aber trotzdem mit, weil sind halt schöne Metallmünzen. Ne?
Ich bin auch selber einfach nur ein Opfer.
Ja, wie wir alle.
Ich habe von Witcher The Old World, das Spiel war cool, hat mir dann nicht so mega gut gefallen, auf lange Sicht. Habe ich verkauft, aber die Metallmünzen habe ich behalten, weil die sehen echt gut aus.
Meine liebsten Metallmünzen sind ja immer noch die aus Xia.
Die kenne ich nicht.
Nee, das sind ja diese so ein bisschen abgerundete Dreiecke quasi, so wirklich so Credits.
Ah ja.
Und da gibt es als Add-on noch 2000 Credit-Münzen. Die hatte ich mir dann auch endlich mal nachgeholt. Die sind auch sehr cool.
Doch, habe ich schon mitgespielt. Die sehen super aus.
Ja, definitiv. Die waren auch cool. Wobei deine natürlich auch sehr schön sind.
Ja, aber die haben schon was, ne? Abgerundete Kanten und so. Das ist schon schön dick.
Ja, sieht schon cool aus. Hat eine sehr special Form, passt halt zu Sci-Fi, ne? Also so dieses wirklich so Credits-mäßig, ne? Das hat ganz cool gepasst.
Das stimmt.
So ein anderes Premium-Produkt, was es ja vor allem bei einem gewissen Verlag aus den USA gibt, der dafür ja quasi berühmt ist, sind Neoprenmatten. Ne? Mhm. Also Chip Theory Games haben ja quasi Neoprenmatten salonfähig gemacht, muss man einfach so sagen.
Das stimmt.
Da ist ja alles Neopren. Und die kann ich mir vorstellen, sind wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo man vielleicht eher auch ein bisschen was dran verdienen kann, oder?
Ja, die meisten sagen, super teuer. Aber das ist auch, gehört für mich auch in die Kategorie, ähnlich wie Metallmünzen, wo man wirklich mal auch ein bisschen was mitnehmen kann, das stimmt. Problem bei denen, genauso wie Metallmünzen, ist das Shipping. Ne, ich habe für Galaxy Postman auch die Matte, müsste ich lügen, die ist, glaube ich, 90x50, ist dann gerollt, ist immer scheiße. Das ist immer kacke. Und sie nimmt Platz ein und so, meistens ist sie irgendwie zu breit, zu hoch fürs Paket und dadurch wird es dann größer, teurer. Aber egal, anderes Thema. Die Herstellung der Matte ist immer gar nicht so teuer. Also wir haben in Hell haben wir ja das Vierer-Pack für vier Spieler. Und das ist auch vom Tooling, sind das irgendwie, weiß nicht, $250, wenn das noch alles stimmt. Und die Matten kosten grob 4,50.
Das lohnt sich dann, ne? Da hast du.
Es sind jetzt auch 30x20 cm, ist jetzt nicht mega groß, ist halt DIN A4 Größe, grob. Da kannst du sagen, so ein bisschen was über einen Dollar, über einen Euro wird die kosten. Je größer, desto mehr. Aber
klar.
Auch bei CDG, die Sachen, klar, die haben da noch mit Stanzung drin und so, das ist noch ein bisschen mehr, aber dafür haben sie keine genähten Rahmen, glaube ich.
Doch, inzwischen, ja, schon lange.
Aber bei diesen, die haben doch hier dieses Spiel, dieses Data-Crawler-Ding. Wo du Matten auf Matten legst und ineinander, die sind ja, glaube ich, nicht umnäht.
Nee, die nicht. Ich bin immer nur bei Too Many Bones und da sind ja die ganzen Gearlock-Matten. Die waren ja in der allerersten Version waren die ja noch ohne Stitched Edge. Mhm. Und später kam ja dann alles mit Stitched Edge hinterher. Die hatten ist am Anfang cool. Ohne.
Macht immer Sinn.
Ja, definitiv. Sieht halt auch sehr viel cooler aus.
Man denkt ja immer, der Unterschied zwischen Stitched und nicht Stitched ist jetzt irgendwie so riesengroß. Der ist super klein.
Ja.
Es läuft halt durch irgendeine Maschine und juckt die fast gar nicht. ist halt qualitativ natürlich immer ein bisschen schöner, aber der Aufpreis ist wirklich minimal.
Ja, denke ich mir. Es ist halt auch eine rein praktische Sache. Die Dinge halten dann halt auch einfach besser. Ne? Sind die Franzen nicht so schnell aus. Und es sieht einfach schicker aus auch. Also gerade wenn ich jetzt bei Too Many Bones überlege, durch die ganzen Gearlocks, da haben sie es ja dann wirklich so gemacht, dass jeder Gearlock eine eigene Farbe bei den Stitched Edges bekommt. Und erkennst du daran ja auch schon allein, okay, wen nehme ich nur an der Farbe, ne? Wenn du oft genug spielst. Und also das, oft genug das spielt, ja. Hilft dann, ja. Ja, es müsste oft genug auf den Tisch kommen, wie so vieles. Das ist ein anderes Thema. Ah, ja, ja. Aber was mich mal interessieren würde, ist jetzt wirklich, okay, wir hatten ja jetzt so den Punkt, ja, das ist ein Bereich, da verdient man quasi nichts dran. Wir haben jetzt Sachen gehabt, wo du sagst, ja, da kann man ein bisschen was dran verdienen. Was ist denn so der Bereich oder der Kostenfaktor, der am niedrigsten ist, wenn es um so Material geht?
Was am billigsten ist?
Ja.
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich wird das entweder Pappe sein. Pappe, finde ich, ist immer noch sehr günstig. Alles andere haben gut angezogen, aber Pappe ist immer noch relativ günstig. Holz ist immer wirklich gut. Ich persönlich mag auch Holz als Material einfach. Wirkt immer hochwertig. Meistens sogar lieber als Plastik, je nachdem, was es ist. Aber wenn du Holz hast, was unbedruckt ist, was in Standardformen ist, also wie Holzcubes, Holzscheiben, super billig. Mhm. Das ist wirklich super billig. Dann kannst du eher auch wahrscheinlich wie in Zeiss diese Häuser, diese Monumente, die du hinstellst, ne, werden ja auch in eine lange Stange gefräst und dann werden die einfach gekappt und dann irgendwie bemalt, vielleicht noch ein bisschen gerounded oder irgendwo drüber geschliffen. Das ist super billig im Endeffekt.
Aber es sieht trotzdem schick und hochwertig aus.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn du ein Spiel hast wie Euthia, weiß nicht, ob du das kennst oder schon mal gespielt hast. Oder
ich kenn's vom Namen her, aber gespielt nie.
Wenn du das neu bekommst, dann hast du ja erstmal einfach so einen Stapel Punchboards, die du halt irgendwie auspöppeln musst. Dann pöppelst du ja dir auch so Tokenhalter oder Maphalter zusammen. Das ist krass viel Pappe, aber ist halt wahrscheinlich billiger als ein Plastikinsert irgendwo. Mhm.
Wenn ich schon so einen Stapel Punchboards sehe, vergeht es mir ja schon. Ich bin ja einer derjenigen, ich pöppel ja nicht gerne.
Ne? Oh.
Ich weiß, viele, für die ist es quasi meditativ, die sitzen da und pöppeln aus. Ich finde es einfach nur anstrengend. Ich finde es nervig. Wenn es dann auch noch anfängt, wenn dann irgendein Insert drin ist, wo man nicht erkennt, wo was reinkommt und auch keine Übersicht dabei ist und dann haben wir okay, so und so füllst du das Ding. Da sitzt sie schon gleich wieder da und hab schon wieder Bluthochdruck und würd's am liebsten gleich wieder verkaufen. Das ist, also da bin ich etwas, ja,
empfindlich. Sehr gut. Ja, in Hell haben wir auch 17 Punchboards, glaube ich, im Grundspiel.
Ich freue mich schon drauf. ich komme dann einfach, ich mache Pick-up-Essen und nehme mir dann einfach schon ein komplett ausgepanschtes oder so von dir mit. Das kannst du vorher spielen, ist mir egal.
Nee, das darfst du schon selber machen. Du musst das musst du erleben und fühlen, abspeichern, dann kommt schon ein bisschen Hass für die Monster und so. Das ist vollkommen okay. Ja,
das stimmt. Also der Hass kommt da bei mir definitiv.
Ja.
Was ja auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine Wissenschaft an sich ist, wenn es um Karten geht. Weil Karten kannst du ja quasi von bis, glaube ich, so ziemlich alles machen. Ne? Also von quasi zweimal benutzt und weggeschmissen, so nach aller Terraforming Mars, einmal schräg angeguckt und schon verkrabbelt, bis zu ja PVC-Karten und wie heißt irgendwas mit Black heißen?
Black Core-Karten,
genau. Das ist, glaube ich, so auch so Premium-Ding, ne?
Ja, was auch, da habe ich auch viele Diskussionen mit Tyler geführt, wegen Karten und was man da jetzt unbedingt nimmt. Also Panda hat ja generell einen ganz guten Standard. Alles, was die anbieten, ist erstmal schon besser als was andere als höheres Ende anpreisen, sag ich mal. Von daher ist es bei denen fast egal, was du nimmst, aber natürlich muss man auch gucken. Blackcore-Sachen sind ja hauptsächlich wirklich für Glücksspiel gemacht. Das heißt, im Casino, dass keiner durch die mit im hellen Licht irgendwie durch eine Karte durchgucken kann und sieht, was dahinter ist und so. Dafür ist das gemacht. Bei Karten, weiß ich mittlerweile, muss ich immer fast ein bisschen lachen, weil die meisten wünschen sich sonst was für Kartenqualitäten
und schmeißen
es dann einfach in irgendwelche Plastik-Sleeves. Und du spürst nichts von dem High-Finish, du spürst nichts von der Kartendicke. Es ist vollkommen egal, ob du eine billige Karte, eine dünne Karte in einen qualitativen Sleeve hängst oder eine super tolle Karte. Von daher muss man aber, weiß ich nicht, also man muss es, glaube ich, nicht übertreiben bei Karten, auch wenn es gerne gewünscht wird von manchen Leuten. Aber Karten sind auch ich persönlich finde Karten relativ teuer.
Mhm.
Weil meistens du musst irgendwie Standardformen nehmen, wenn du was anderes haben willst, dann musst du gleich wieder eine Form bezahlen und so. Und gleichzeitig musst du wieder für Sleeves mitplanen, platztechnisch. Also das macht ja auch irgendwie was aus. Aber Material ist auch teuer. Ich kann dir zum Beispiel sagen, wir haben zwei verschiedene Kartengrößen in hell, die 4463, diese American Mini.
Mhm.
Das sind, glaube ich, 355, 360 Karten, die wir drin haben. Die liegen schon bei allein irgendwie 2,20 Dollar. Dann hast du die grob 40 Tarotkarten, also 70 mal 120 Millimeter. Die liegen nochmal bei 70 Cent. Dann bist du fast schon bei 3 Dollar nur für paar Karten, sag ich, 400 Karten, aber
ja, <klar. lacht>
trotzdem ist es halt gutes Geld, was da reingeht, ne?
Mhm.
Und wenn du dann noch irgendwas willst mit Holofolie, mit Goldfolie, wie bei Plastikkarten, habe ich noch nie angefragt, muss ich gestehen, sowas, dann wird's ja echt schnell sehr, sehr teuer. Ich hab die Holo-Karten angefragt damals, als noch so ein Stretch-Goal. Ich glaube, ich habe es hier aufgeschrieben, $1,50 Aufpreis einfach nur für die 40 Tarotkarten. Also heißt fast das Doppelte im Endeffekt, mehr als das Doppelte, als die Karten eigentlich selber kosten.
Das ist schon hart.
Muss nicht sein.
Ja, vor allem, ich meine, ja, es sieht ganz cool aus, aber also ich persönlich muss sagen, ich bin jemand, der so Foilkarten und so, ich finde die teilweise schon eher störend, weil sie dann nicht mehr so gut leserlich sind. Je nachdem. Hab ich schon
öfter gehört.
Also ich bin da jetzt nicht so der Fan von, muss ich gestehen.
Okay.
Ja, weil
ich freue mich da immer. Ich habe jetzt gerade Vestige bekommen. Weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, von Old Nebula.
Vindication in klein, ja.
Genau, haben wir jetzt gespielt. Da sind auch Foilkarten dabei und haben auch viele gemeckert, dass die nicht so toll geworden wären, sein sollen, wie auch immer. Ich fand die vollkommen in Ordnung. Sind die ein bisschen matter von dem Schwarzwert als die gedruckten. Aber kannst du wunderbar lesen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich eine ziehe. Oh, cool. Es glitzert.
Glitzer.
Ja.
Das ist so, glaube ich, bei uns so von der Generation halt auch noch so dieses Sticker-Sammeln vom Schulhof, ne? So, ich gebe dir eine Glitzer für.
Kann sein, dass es damit reinkommt, ja.
Das hat damals schon gezogen, zieht auch bei vielen heute noch.
Ja, wenn es glitzert, ist immer schön. Sind ja alle kleine Elstern. Nur dazu.
Du hast ja bei Hell diese Trays, also diese Player Trays, ne?
Ja.
Die sind ja auch schon ziemlich speziell, sage ich jetzt mal. Gerade weil du da die ganzen Plätze für diese ganzen Skills hast. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, guckt einfach auf der Gamefound-Kampagne nach. Da sieht man die so als Vorschau auch wunderbar. Da passen ja quasi so diese 20 Skills rein und halt die ganzen Charakterwerte, ne, was du dann noch mit anpinnen kannst quasi. Das ist ja auch Plastik, ne?
Ja.
Nehme ich an. Das kann ich mir wieder vorstellen, dadurch, dass es so speziell von der Form ist, das war wahrscheinlich eher nicht so günstig, oder?
Ich gucke gerade nach, weil das habe ich nicht rausgesucht, muss ich gestehen.
Ich hab einen guten Riecher, ne?
Alles gut. Das Ding ist, also das Tray ist auch durch mehrere Iterationen durchgelaufen.
Das glaube ich.
Der Grund, also manchmal hat es ja mehrere Gründe, warum man sowas nimmt, anstatt ein Double-Layer-Board zum Beispiel oder in dem Fall ein Triple-Layer-Board. Du hast zwar vielleicht die höheren Kosten an für diese Mold, die du machen musst, für die Form, aber wenn das einmal da ist, gehen diese Plastik, diese Tiefzugteile halt einfach durch, ne?
Ja.
Das heißt, die Herstellungskosten sind relativ gering, die Manual Labor Kosten, also die was der Arbeiter dafür bekommt, ist wahrscheinlich sehr gering, weil es einfach sehr schnell geht. Und sie wiegen wenig.
Ja.
Und du kannst sie ineinander stapeln und Deckel drauf machen und bla bla. Also hat viele Vorteile. Und Triple Layer wäre in dem Fall relativ, also ich glaube auch teurer gewesen und schwerer. Und die Box ist eh schon scheiße schwer. ich gucke gerade, also die gehen, glaube ich. Also da sind jetzt hier Tooling-Kosten aufgerufen von $500. Das ist okay. Ne? Irgendwann gewöhnt man sich dran an die Zahlen. und bei 2000 Stück kosten die $1. Sechs Stück fürs Grundspiel.
Ja, okay.
Ne? Ich meine, das summiert sich alles.
Klar.
Zu einem schönen Batzen Geld, den jedes Spiel kostet, aber ne, das sind jetzt halt einmal die 6 Trays, wir haben ja so viele Trays da drin nachher.
ja, da sind ja noch 3 oder 4 weitere dann für
das. Ja, das war die Grundvorstellung, die schickt man immer an den Hersteller und sagt, hey, das ist meine Vorstellung in fertigen 3D-Miniatur, also in 3D-Form, könnt ihr quasi so machen, dann sagen die, ja, Moment, wir brauchen aber da und da Abstand, wir brauchen da, das und das könnten wir anders machen, wir können in die Deckel noch was reinmachen und es verändert sich ja immer noch ein bisschen. Aber die Grundvorstellung war das. Das kommt aber auch immer erst als letzter Schritt. Also wenn alles fertig ist, alle Miniaturen fertig sind und was nicht alles, dann guckt man sich das an und sagt, okay, wie kriegen wir das jetzt so unter, dass es den Spielern hilft, das auf den Tisch zu bringen, dass es cool einzusortieren ist und dass das, was beisammen sein muss, beisammen ist.
Und trotzdem nicht zu viel Volumen generiert wird, weil Volumen kostet Geld.
Das wäre wünschenswert. Ja gut, ich meine, die Box, also Box ist auch ein Faktor, den ich persönlich immer wieder sehr teuer finde, dafür, dass es einfach nur eine Box ist. Aber die Box ist 30x30x30 und wenn es da nicht reinpasst, dann haben wir echt ein Problem.
Mhm.
Weil größer ist schwierig.
Ich werde nie vergessen, da habe ich mich damals ja so geärgert, also jetzt nicht für mich, sondern für die Godots. Bei Human Punishment The Beginning haben sie ja extra die Box größer gemacht, damit dieses Insert, was sie sich da überlegt hatten, mit reinpasst. Und das Insert war halt Schrott. So hart, wie es klingt, aber es ist halt leider so. Also, ne? Mhm. Im Endeffekt hatten sie ja dann selber gesagt, ja, du kannst es so oder so irgendwie einbauen. Oder du kannst es da aufschneiden, dann passt es irgendwie anders. Ja, ich habe das Ding rausgeschmissen, hab ein 3D-Insert rein und da war halt 30-40% Trenner und Spacer drin, weil halt so viel Luft da drin war. Das heißt, die hätten das Ding locker, ja, ich sag mal so 30-40% weniger Volumen machen können und hätten so viel Geld gespart. Also mich hat's dann einfach für die Jungs geärgert, weil ich dachte so, ihr macht es extra, um da ein Insert mit reinzumachen und dann ist es halt leider so gar nichts geworden.
Ich muss gestehen, ich habe es eingeräumt. Ich fand es okay. Ich habe aber oft auch nicht die Probleme, die andere haben, weil ich sleeve nicht.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr. Ich glaube, bei Champions of Midgard habe ich gesleeved, weil die Karten kannst du einfach nicht mischen ohne Sleeves. Bei sowas sleeve ich, ansonsten sleeve ich nicht. Deswegen habe ich schon mal eh mehr Platz als viele andere im Spiel. Aber das Insert habe ich abgespeichert, dass es ziemlich cool aussah. Es hatte ja so verschiedene Höhen und alles Mögliche. Außen auch so eine Textur, wie so ein Berg oder irgendwas. Muss da mal eingucken. Ich habe es lange nicht aufgemacht. Aber es ist schade, wenn es dann bei vielen. Aber habe ich selber auch schon erlebt. Bei Galaxy Posten, bei der letzten Version, haben auch dann viele gesagt, dass sie nicht verstehen, wie man das einräumt und irgendwann. Was ist machen? Machst ein paar Bilder, stellst du irgendwo hin, aber jeder hat dann doch seine Vorlieben, wie er Sachen einräumt oder was er zusammen haben will. Und wenn es dann nicht klappt, ist halt die Enttäuschung immer groß. Ja. Und das ist immer schade, weil ich glaube, da ist auch viel Herzblut in das Insert gefallen, also bei Human Punishment reingelaufen, dass es so ist, wie es war.
Sicherlich, sicherlich. Nur war es halt, also meiner Meinung nach halt nicht wirklich.
Ja, kann passieren.
Ja. Was ich mir halt allgemein wünschen würde, was es viel zu selten gibt, selbst wirklich bei großen Spielen, ist halt wirklich in der Anleitung oder im Beiblatt, was auch immer, so nach dem Motto, da kommt das rein, da kommt das rein, da kommt das rein. So ja. ist, so soll das Ganze einsortiert werden, so hat alles seinen Platz. Dann bin ich glücklich und muss nicht ausprobieren, passt es da rein? Ja, nee, doch nicht. Dann kommt es vielleicht da rein. Ja, nee, da auch nicht. Ja.
Ich mache das bei Hell, kommt das quasi auf die Webseite mit irgendeinem, entweder als Video, also es gibt einen QR-Code und einen Link. Wenn du es aufmachst, siehst du, okay, geh da hin. Und da wird es dann Einräumhilfe geben, entweder mit Fotos oder mit Video, dass man genau sieht, was wohin muss, weil es ja auch einfach viel Zeug.
Tipp, mach Bilder, weil Video ist super nervig, dann musst du jedes Mal scrollen, ne, okay, da war ich, Moment, Pause, jetzt ist wieder zu weit, jetzt muss ich wieder zurück, hatte ich auch schon, ist nervig. Also Bilder sind immer das Beste.
Mal gucken.
Oder beides, ja, aber.
Man kann ja erstmal Fotos machen und dann, wenn man immer mal Zeit hat, nochmal Video machen. Ja. Läuft ja erstmal nicht weg dann.
Das stimmt. Du hast bei Hell Legends ja auch, ich sag mal, Standardmaterialien mit dabei. Das heißt, normale Cubes, aber auch Metallcubes.
Ja.
Metallcubes sind wahrscheinlich wie Metallmünzen. So vom Groben her. Einfach.
Jein.
Jein?
Jein, weil du hast Münzen haben den Vorteil, dass sie sich dick anfühlen, aber eigentlich sind sie ziemlich dünn. Die haben halt einen Rand und dadurch fühlen sie sich dick an, aber die eigentliche Münze ist ziemlich dünn.
Mhm.
Das ist ein großer Vorteil. Bei den, also wir haben ja jetzt die Metall-Cubes, die du für die Skillpunkte nimmst und für den Fokus nimmst.
Ja.
Die sind ziemlich cool. Auch schön schwer. Die haben eine eigene Form, die sind halt schön, die haben halt auch Metall mit drin, ne? Also die sind halt voll. Und wir haben die Action-Token, die sind auch ziemlich cool, die sind auch relativ dick geworden. Die sind dann schon gar nicht mehr so billig. Muss man hier kurz gucken, die habe ich auch nicht rausgesucht.
Das ist, ja. Ich habe ein Déjà-vu. Sorry. Wir alles hätten gut. uns vorher besser absprechen sollen, was hast du rausgesucht.
Alles gut. Also mal als Beispiel, ich hatte ja vorhin die Metallmünzen, das waren ja 40 Stück.
Mhm.
Und die 12 Action-Cubes, die wir haben, sind hier bei 80 Cent drin. Die waren aber hier noch dünner. Die sind mittlerweile dicker. Ich glaube, die kosten mittlerweile 1,30, 1,50. Haben dann auch wieder ihre Moldkosten und so. Die gehen, also auch wieder so 400, 500 Dollar. Aber da bist du natürlich dann für 12 Token, ne, im Endeffekt schon ganz gut was los.
Mhm.
Und die kleinen Cubes, das sind 8, die sind hier auch schon bei 60 Cent. Also die sind dann natürlich schon deutlich teurer für die Masse, die du bekommst.
Mhm.
Aber die hast du halt ständig in der Hand.
Ja.
Also das sind die Sachen, die du wirklich ständig in der Hand hast, neben den Würfeln. Und das war es mir dann doch wert, das wirklich hochwertig zu machen.
Hm, verstehe.
Ja.
Würfel ist so der nächste Punkt. Da kann man ja wahrscheinlich auch von bis alles Mögliche machen, weil ne, Custom-Würfel, spezielle Form, scharfe Kanten, abgerundete Kanten, Punkte drauf, Zahlen drauf, Symbole drauf, whatever.
Ja.
Ne, eingraviert oder draufgestickert und was weiß ich.
Das stimmt. Ich habe zum Beispiel, ich habe mal zwei Sachen rausgerückt. Ich habe noch von ein paar anderen Spielen, die ich gemacht habe oder gerade mache, Sachen rausgerückt. Ich habe ein neues Spiel, was hoffentlich zur Messe fertig ist. Wikinger-Schafe heißt das. Da sind 32 Holzwürfel drin.
Mhm.
Aber 12 mm, also relativ klein. Statt 16 mm die Standardgröße zum Vergleich. In 4 Farben, die sind grob ein Dollar bei 32 Stück. Ne? Sind natürlich sind wirklich Holzwürfel, ist ein Wikinger-Thema, finde ich Holz ganz cool.
Ja.
Passt ganz gut. Könnte man jetzt ausrechnen, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, wie viel das pro Würfel ist. Bei hell haben wir verschiedene Würfel, aber wo sind sie? Da sind sie. Da haben wir die 16 mm Würfel, also normale Größe. Da haben wir 26 von diesen Kampfwürfeln im Endeffekt drin. Und die liegen hier bei 1,50 grob, was erstmal nicht so viel klingt. Aber da ist das große Problem, das sind keine Holzwürfel, das sind Plastikwürfel. Und bei Plastik hast du dann die Wahl zwischen Resin und Acryl. Mhm. Ich hoffe, ich lüge jetzt nicht. Ich glaube, die beiden. Ich habe noch PVC im Kopf, aber das macht gerade keinen Sinn. Nee, ich glaube, Resin oder Acryl. Und je nachdem, wie hoch die Auflage ist, macht halt eins von beiden mehr Sinn. Weil das eine ist relativ günstig zu machen, hat aber sehr hohe Moldkosten, was wir jetzt haben. Kommen wir gleich zu den Moldkosten. Und das andere ist relativ teuer in der Herstellung, hat aber keine Moldkosten, skaliert daher nicht. Ne? Und dadurch, dass wir relativ viele Würfel haben und relativ viele davon brauchen, auch die Dice Packs haben, haben wir uns für die erste Methode entschieden, die halt relativ günstig sind, haben aber dann auch $8,000 Moldkosten. Und dafür muss es sich wieder lohnen. Mhm. Ne? Aber damit hast du halt wirklich auch das High-End an Würfeln, was eigentlich möglich ist.
Ja. Man sieht es ja auch, um wieder auf die Kampagnenseite von Legends zu gehen, man sieht ja auch wirklich, ne? Also dieser Marble-Effekt, der mit drauf ist. Ne?
Die sehen auch mittlerweile wirklich schön aus. Ich habe jetzt die ersten Sample-Fotos bekommen. Ich hoffe, dass ich sie bald in der Hand habe. Das sieht schon geil aus. Muss man einfach sagen.
Schöne Würfel machen halt auch immer viel mehr Spaß zu würfeln dann gleich. Ne? Das ist so.
Definitiv. Definitiv. Ja. Ja, aber Würfel geht auch einiges. Ich habe mal eins der wenigen Projekte, die ich unterstützt habe, wo ich nichts bekommen habe, war Down to Hell, wo auch manche ein bisschen verwirrt sind und denken, das hat irgendwas mit meinem Hell zu tun. Hat's nicht. Die hatten richtig geile Würfel. Die hatten die waren nicht nur custom, die waren auch die Form war custom, so wie so ein Schwert außenrum oder irgendwas. Die sahen richtig geil aus. Ja, sehr schade, dass das nie zustande gekommen ist. Die hätte ich gerne gehabt, die Würfel. Wenn sie nur die Würfel geschickt hätten, wäre auch okay gewesen. Bisschen schade drum, aber ja. Ja.
Um mal hell jetzt einfach mal so ein bisschen, ich sag jetzt mal, abzuschließen. Wenn du jetzt das ganze Material so grob nimmst, das sind ja, ne, also diese Plastikerhöhungen, andere Plastikteile mit dabei, Miniaturen mit dabei, viele, viele Tokens, die Terror-Teils, Karten, Metall, habe ich was vergessen?
Alles
gefühlt, ne? den schicken Beutel zum Ziehen, ne? Wo bist du, ich sag jetzt mal, wenn du so ein Grundspiel hell nimmst, von den Kosten her grob?
Das kann ich dir gerade gar nicht wirklich beantworten, muss ich gestehen.
Okay.
Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil man macht ja vor der Kampagne, kriegt man ein Angebot. Mhm. Da haust du dann relativ viele Optionen rein, um einfach zu sehen, das will ich, das muss ich haben, das hätte ich gerne. Mhm. Und dann ist die Frage, ne, bei den Karten zum Beispiel. Ich will Karten. Ich will, was kostet mich, wenn ich die Karten in Ivory Core nehme? Was kosten die Karten, wenn ich sie in Black Core nehme? Was kosten die, wenn ich Holofoil mache? Was kosten die, wenn ich von mir aus Plastik haben will? Okay, das war jetzt ein Posten. Ne? Was kosten mich die Würfel, wenn ich Custom mache, wenn ich Holz mache, wenn ich die sonst wie mache, wenn ich 6 verschiedene habe? Was kosten sie mich, wenn ich 10 verschiedene habe? Weil ich hatte noch mal eine Idee, die Würfel noch mal aufzuteilen. Und dann unterschreibst du irgendwann dieses Angebot mit den Optionen, die du antickerst, rechnest für dich natürlich irgendwo aus und dann kommst du in die Pre-Production rein, wo dann, wie wir eben schon gesagt haben, ne, die Action-Token, dann kriegst du eine E-Mail, wenn du die Action-Token jetzt doch lieber nicht auf 10 mm Dicke, sondern auf 25 mm Dicke haben willst, dann ist es ein Aufpreis von 80 Cent pro Set. Okay, die Würfel, machen wir jetzt so, okay, das kostet dann das mehr. Du hast ständig diese Infos, was es dann ein bisschen mehr kostet. Aber bei dem Umfang von Hell ist es schwer zu sagen, schick mir doch mal schnell das aktuelle Angebot, wie es jetzt ist. Das heißt, ich habe eine gute Vorstellung, aber ich weiß es nicht mal unbedingt.
Okay.
Ich müsste aber, ich kann mal kurz gucken, ob ich hier in meine, habe ich auch nicht vorbereitet, ob ich hier in meine Übersicht reingehe. Man will ja nicht lügen, ne? Laut meiner Kalkulation während der Kampagne, wo wir schon ein paar Sachen gemacht haben, wo jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen was draufgekommen ist, liegen wir wahrscheinlich irgendwo bei 70 bis 75 Dollar je Spiel. Und 115 war ja dann der Preis.
Ja.
Da ist halt dann nicht mehr viel Marge für Fehler, für irgendwas. Wirst du auch nicht reich mit, aber das ist so grob das, wo wir liegen.
Hast du da Shipping etc. schon mit drin?
Ja, das wäre Landed Cost.
Ah, okay, gut. Ja, ja. Deswegen war ich eben so leicht geschockt.
Nein, das ist schon
okay,
mit dem Tooling, also mit den Molds drin, mit Shipping, wo du ja auch dann ungefähr nur einen ungefähren Preis annehmen kannst.
Natürlich.
Aber ja, so grob. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sage, das geht nicht in Retail, weil dann kommen wir Faktor 5, ne, wenn du 75 nimmst, mal 5. Genauso wie du bin ich Mathe relativ schwach. Sind wir bei 375 Euro. Und das möchte keiner bezahlen.
Wahrscheinlich eher, also wahrscheinlich so für ein Grundspiel eher nicht.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ist auch vollkommen okay, dass das keiner bezahlen will.
Das ist halt auch unrealistisch, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja, ich meine, genau für solche Sachen.
Auch irgendwie 250? Zum Gloomhaven?
Ja. Ist vom Material, glaube ich. 250 oder so, ja.
Ähnlich. Vielleicht, weiß nicht, wer da mehr drin hat. Müsste ich jetzt lügen.
Ja, aber verstehe ich voll und ganz, dass man sagt, nee, ich meine genau für so Projekte und auch für Leute wie dich ist ja Crowdfunding einfach auch gemacht, muss man ganz klar so sagen. Ne?
Das stimmt.
Du bist da als, ja, ich sage jetzt mal Einzelkämpfer, der natürlich inzwischen viele Jahre Know-how hat und Verbindungen hat und natürlich auch seine Leute hat, die extern quasi da dann mitarbeiten, aber halt trotzdem als Ein-Mann-Unternehmen prädestiniert für genau solche Geschichten, muss man ganz klar sagen.
Hab's ja auch lange mit mir rumgetragen und immer gewartet. Bin ja seit 2017 an dem Spiel dran. Ich weiß noch, ich war 2018 mit Schnapp die Möpse Chaos-Erweiterung beim Digger zu Besuch und hab damals hieß es noch Kanul, Legenden von Kanul oder so habe ich es genannt, dachte ich schon, ich wäre fertig und dachte, ja, das geht bald zu Crowdfunding und so. Und dann immer wieder, nee, doch nicht, ist zu groß. Nee, doch nicht.
So ja, ganz
hat ja nur fast 10 Jahre gedauert.
Ja, du, gut Ding will Weile haben.
Ist auch gut, dass ich gewartet habe. Mittlerweile ist es ein sehr viel geileres Spiel und ich denke, alles, wie du meinst, die Erfahrung mit den alten, mit den ganzen Projekten, die ich bisher gemacht habe, hilft da, das irgendwie zu deichseln, gerade als wenn man es alleine macht, größtenteils.
Ja. Du hast ja inzwischen auch Spiele, die du nicht über Crowdfunding gemacht hast.
Ja.
Das heißt, die du einfach wirklich direkt veröffentlichst, bei dir verkaufst, aber auch teilweise ja auch in den Handel gibst. Mhm. Witchdraft, was mir da jetzt als erstes einfällt, was ja wirklich so komplett einfach da war, so ohne vorher was groß mitbekommen zu haben, war es auf einmal da. Und das hast du ja teilweise auch dann im Handel bekommen. Kalkulierst du da, was Kosten und auch Preise angeht, wahrscheinlich nochmal komplett anders, als wenn du jetzt so ein Crowdfunding machst, oder?
Genau. Ich habe meine Tabelle, wo ich dann die ganzen Produktionskosten, die Menge, die ich produziere, die zu dem Zeitpunkt erstmal noch fiktive Fracht, die man dann irgendwie hat, wo ich dann nachher aktualisiere, wo dann auf den Landed-Kosten, wie ich eben schon gesagt habe, ne, wenn die Ware hier ist, was hat es mich gekostet pro Stück? Oder dann sagst, es gibt, wen es wirklich mal interessiert, es gibt bei Stollmeyer Games, der hat einen Blog, und der hat irgendwo, der ist sehr, sehr, sehr transparent mit seinen Kosten, mit dem, was er verdient und so, und der hat irgendwo einmal aufgelistet, wie er kalkuliert und dieser Faktor 5, wie der zustande kommt und so. Mega geil, also wirklich sehr, sehr gut.
Allgemein ist der Blog von Jamie wirklich sehr gut leserlich. Da sind super viele Sachen drin, die sehr interessant sind.
Wen das interessiert, da kann man wirklich sehr viel lernen. Und er hat auch sehr viel Erfolg damit, also läuft bei ihm. manche machen auch Faktor 6, dann verdienst du halt auch besser dran, aber muss ja irgendwo auch im Rahmen der Möglichkeit bleiben, ne? Aber so kannst du immer sagen, wenn ein Spiel dich 2 Euro kostet, kannst du es für 10 Euro verkaufen und würdest daran so viel Gewinn machen, dass du es wieder produzieren könntest. Mhm. Vermutlich, ne? Genau, dann gebe ich das da rein, dann sehe ich schon, okay, mein fiktiver Bruttopreis wäre das. Ich möchte es jetzt aber für das verkaufen, ob es jetzt mehr oder weniger ist, sei dahingestellt, kann jeder für sich entscheiden. Und dann habe ich für mich eine Rechnung, der Handel will ja meistens so grob 50%, ne? Mal mehr, mal weniger. Mhm. Je nachdem, wie potenziell erfolgreich das Spiel ist, sind die da auch bereit, mal ein bisschen weniger Prozente in Kauf zu nehmen. Und dann siehst du ganz gut oder sehr schnell, wo du landest. Ne? Jetzt bei Witchcraft zum Beispiel, das verkaufe ich für 25 Euro. Eigentlich, manche Händler haben es auch in der ersten Woche gleich auf 19 runtergemacht, was immer schade ist, aber machen sie halt. Mhm. Kriegen die dann für 12 Euro, ne? Und dann sehe ich, okay, das sind irgendwie 43%, die bei mir bleiben, nee, die zum Händler gehen, so rum. Und ich verdiene dann halt grob irgendwie 7 Euro, 7 bis 8 Euro dran. Das ist okay für mich. Damit kann ich es wieder herstellen. Ich habe was über für Marketing, für irgendwas. Gerade beim Händler ist es so, die kriegen oft noch, wenn sie eine ganze VE nehmen, also irgendwie 6 bis 12, die in einem Karton sind, kriegen sie nochmal vielleicht eins kostenlos dazu oder kriegen einen Rabatt. Dann musst du es ab einem gewissen Volumen kostenlos hinschicken. Ne, das sind ja auch alles Kosten, die dir zukommen, die dann wieder von deinem Gewinn runtergehen. Habe ich für mich so eine ganz interessante Nummer rausgesucht oder entwickelt. Wahrscheinlich ist es auch banal und jeder macht das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da keinen Lernhintergrund. Ich habe ein Reprint-Value für mich festgelegt. Das heißt, ich habe mein Crowdfunding-Reprint-Value oder mein Eigenkosten, wenn ich selber verkaufe, Reprint-Value und den Händler-Reprint-Value, wo ich dann sage, zum Beispiel ein Spiel wie Galaxy Postman kommt nicht zum Händler, weil es halt ein Reprint-Value unter 1 hat. Das heißt, ich würde damit nicht so viel verdienen, dass ich das Spiel wiederherstellen könnte. Mhm. Und dann lohnt sich es einfach nicht.
Ja.
Na, dann wäre es, also ich glaube, meine Kalkulation ist da auch ein bisschen krasser als die von Pegasus oder wem auch immer. Die haben, glaube ich, ganz gut Masse, die einfach durchläuft, ne, wo dann das einzelne Spiel nicht mehr Herzblut ist, sag ich mal, wahrscheinlich von den Redakteuren und so sicher. Die werden alle da viel Arbeit reinstecken. Aber der Geschäftsleitung, das muss halt laufen, ne? Und bei mir muss halt jedes Spiel irgendwie ein bisschen was reinbringen. Und dann ist halt sowas wie Galaxy Postman, kommt dann halt nicht in Retail, weil es einfach nicht lohnt. Außer wäre Werbung. Mehr wäre es nicht.
Wenn du jetzt sagst, okay, du hast ein Spiel, was du in den Retail bringen willst, schaust du dir dann materialtechnisch, materialkostentechnisch das Ganze auch aus der Perspektive an, um zu sagen, okay, um das dann zu dem und dem Preis, ne, an den Händler verkaufen zu können, kann ich vielleicht nicht das Material oder die Materialqualität nehmen, sondern nehmen die eine Stufe drunter ist, weil es dann einfach kalkulatorisch viel mehr Sinn macht.
Klar, es kommt auch immer darauf an, was die Zielgruppe ist, ne? Wenn die Zielgruppe die extrem Hardcore-Spieler sind, die halt bereit sind, ein bisschen mehr zu bezahlen, dafür aber auch mehr Qualität, also höhere Qualität haben wollen, das ist okay. Ne? Galaxy Postman hat ja auch dann die Plastik-Cubes und Dual-Layer Playerboards und was nicht alles, die kleinen Miniaturen, die du dazu kaufen kannst. Das macht dann Sinn. Aber jetzt bei einem Mid-Draft zum Beispiel, das sind halt eher für Gelegenheitsspieler, für Familienspieler. Da macht es jetzt keinen Sinn, Plastikkarten zu machen oder ein Plastik-Insert in diese Box zu packen. Das hat für die Leute keinen Mehrwert, ob die das jetzt aus Papier, aus so einem Papiereinleger rausholen oder aus so einem Plastikding.
Ja.
Das ist, ja, natürlich. Und wir eben hatten das Wikinger-Schafe, das hat jetzt Holzwürfel. A, weil ich das Material cool finde. B, ist das auch ein bisschen billiger. Da ist zwar auch viel drin, aber dann kannst du natürlich wieder ein bisschen günstiger anbieten. Mhm. Dafür haben wir Meeple mit Screenprint drin. Die sind wieder ein bisschen teurer, als wenn es einfach nur blankes Holz wäre. Und da muss man natürlich ein bisschen die Balance halten, was kosten darf und was dann ein bisschen billiger sein muss.
Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht, worum geht's denn bei Wikinger Schafe?
ich nenne es immer Blood Rage gemixt mit Las Vegas.
Okay.
Das heißt, du hast verschiedene Ortsteile, da hast du Aktionen, die du machen kannst, du hast Würfel, die du einsetzt, ähnlich wie in Las Vegas. Und du willst halt die Mehrheit haben auf den Teils, kriegst Einfluss und am Ende von zwei Runden jeweils kommt eine Wertung, wo du für deinen Einfluss dann Siegpunkte bekommst.
Okay. Klingt erstmal
kannst
cool.
Kannst dich aber auch dann wegkicken und die Leute nach Valhalla schicken.
Herrlich.
Also ist ein bisschen gemein, ein bisschen witzig, an sich schnell gespielt, aber okay. Ja. Und natürlich wieder niedlich illustriert.
Es hat Schafe, das heißt, die Sonja von Brettspielpoesie wird auf jeden Fall in Essen dann bei dir am Stand sein und, okay, und dir eins aus den Händen reißen, weil es hat ja Schafe. Also einen hast sehr du gut. Da immer automatisch mit dabei. Aber klingt cool, klingt witzig. Ja, bin ich gespannt, freue ich mich schon auf Essen. Hast du noch vielleicht so, weiß nicht, ob du es vorbereitet hast oder nicht, so ein Punkt, wo du sagst, okay, da warst du selber komplett überrascht, im Positiven wie im Negativen, weil als du was angefragt hast, vielleicht auch früher, also nicht unbedingt jetzt bei Legend, sondern bei früheren Sachen, wo du gedacht hast, so, ey, wie kann das denn sein? Warum ist das so billig oder warum ist das so teuer? Also ein Beispiel, was ich mitbekommen habe schon von anderen, diese UV-Prints, die ich so zwar ganz nett finde, aber so komplett unnötig, weil ist ja nur die Box, die ist ja wohl, das ist ja wohl überraschend teuer zu machen, habe ich zumindest mal gehört vor einigen Jahren, schon länger her. Da war ich überrascht. Hattest du da mal irgendein Erlebnis, wo du sagst, ey, what, was ist denn jetzt los?
UV dachte ich auch immer, ich find's sehr cool. Ich freue mich immer, wenn ich an meiner Cthulhu Death May Die Kiste vorbeigehe und der Cthulhu glänzt mich ein bisschen an. Finde ich immer sehr witzig. RG ist super unnötig, aber es ist nach meiner Einschätzung kein Kostenfaktor.
Okay.
Ob ich das, also teilweise habe ich mit UV angefragt und habe dann gesagt, komm, also was ich zum Beispiel sehr teuer finde, ist die Box. Habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Komme ich gleich nochmal zu. Dann habe ich gesagt, die Box ist echt teuer, mach mal das UV einfach weg. Und dann sagen die, ja, Preis bleibt gleich, ist der gleiche. Also
okay, hat keinen Unterschied. Okay.
Das ist also, kannst du machen, kannst du lassen, ist mir vollkommen egal. Ob du jetzt Line-Finish auf die Box machst oder nicht, ist mir auch scheißegal. Das mag, wenn du es in Deutschland produzierst, anders sein oder in Europa. Das mag da anders sein, aber in China ist es wirklich vollkommen egal. Vollkommen egal. Meine Erfahrung, ob du das einfach intern sagen, hey, wir berechnen UV immer, ob er es nimmt oder nicht, ist uns egal, wir berechnen es einfach und es ist Pech, wenn du es nicht machst, keine Ahnung. Aber die Box zum Beispiel, die Box finde ich persönlich wirklich, wir haben jetzt ein paar Preise gehört, ne? Und nochmal einmal, Hey Legends, die Box ist 30x30x30, also schon so ein großer Cube, der gerade so ins Kallax passt, wenn man da Kallax-freundlich unterwegs sein will. Die kostet einfach $4.
Einfach nur
ist eine Box.
Die Pappbox.
Eine Pappbox.
Halt beklebt mit Cover. Aber ja.
Ja, ja.
Pappbox.
Ist Pappe mit Papier draufgeklebt. Ist $4. Ja, sie ist groß, aber ist einfach $4. Ist, finde ich, ist ein Punkt, ne, wenn ich jetzt hier so durchgehe, ist einer der teuersten Punkte.
Ja, das ist schon.
Als Einzelposten.
Das ist also schon krass.
Punchboards kosten nicht mal so viel.
Mhm.
17 Stück. Finde ich krass.
Aber warum? Also, ist es da manuell? Das wird ja nicht manuell geklebt oder so. Das wird ja alles maschinell gemacht.
Also bei Panda wird das garantiert maschinell gemacht, aber es gibt auch welche, die machen das per Hand, aber läuft halt immer Band und machen dann Sachen drauf und falten das. Wie genau, müsste ich jetzt auch lügen. Ich habe bei Wutaki damals mal ein Video gesehen, wie sie die Box zusammen schustern. Aber als wenn ich durch die Dinger durchgehe, Witchdraft, die Box kostet 70 Cent. Ist auch einer der teuersten Posten. Das ist so krass. Burger Draft, selbe, auch ein Spiel für Essen, selbe Größe, ist da mal ein bisschen billiger, kostet 60 Cent und bei Wikingerschafe ist auch wieder irgendwie 60 Cent. Das ist, finde ich, schon viel für ein bisschen Pappe. Aber soll natürlich auch das Spiel schützen, ist ja auch gut, ne? Aber das ist für mich ein Posten, der ist wirklich, wirklich teuer. Plastic Inserts finde ich mittlerweile manchmal einfach unnötig. Also wenn ich irgendein billiges Spiel sehe und da ist ein Plastik-Insert drin, denke ich mir, warum?
Ja.
Das hätte er echt sparen können. Wenn es cool ist, also wenn es wirklich einen Nutzen hat, ist es geil. Aber ansonsten mach ein schönes Papier-Insert rein. Von mir aus bedruckt das noch. Ja. Ich habe irgendwann die Carcassonne Collector's Edition oder wie auch immer Anniversary Edition und da ist drinne ein bedrucktes Pub-Insert, wo du siehst, was wohin muss.
Ja.
Mega geil.
Super, ja.
Mega geil.
Das hattest du auch bei Ultimate Railroads zum Beispiel, bei der Box. Da hatten sie auch diese Pub-Dinger, Abtrennungen und dann hast du auch genau innen drin quasi gesehen, was kommt rein.
Ja.
Finde ich super. Oder auch bei Deep Print zum Beispiel. Die machen ja immer diese Faltboxen.
Mhm.
Na, die packen ja, also die machen ja kein Insert, sondern die machen Faltboxen mit in die Schachtel, dass das quasi gescheit reinpasst und da kommt dann das Material auch aufgeteilt rein.
Ja,
ist auch super, weil die sehen schick aus, ne, die kannst du schick bedrucken, wiegen nix, ne, weil dünne Pappe und du hast aber auch drauf quasi schon gedruckt, okay, was kommt wo rein? Ey, traumhaft, ne, also finde ich immer wieder super.
Muss ich mir mal angucken.
Ja.
Ein Faktor, den wo ich jetzt letztens wirklich doof geguckt habe, war Lokalisieren. Ich dachte mir, das ist ja super cool. Da habe ich ja nicht diesen ganzen Arbeitsweg von ich denke mir was aus, ich teste das, ich schreibe Regeln, ich mache alles Mögliche, ich male noch selber und dann mache ich Marketing und bring's raus und bezahle dafür. Dachte mir, Spaß dir alles und musst einfach nur die Anleitung übersetzen und fertig.
Ja,
dann habe ich ein Spiel gespielt, das fand ich super, gibt's nicht auf Deutsch, habe die angefragt, die so, klar, kannst du machen, haben mir die Preise genannt, habe mich fast von Socken gefallen, weil es war für so ein kleines Spiel, waren nur ein paar Karten drin, wirklich 7,25 € irgendwas, so viel, ja, krass, für nur ein paar Karten, ne, mega, und habe ich es durchkalkuliert mit dem VK von 14 €, den sie vorgegeben haben, hätte ich nachher irgendwie zwischen 20 und 50 Cent an einem Spiel verdient. Wo ich auch dachte, weiß ich nicht, ob das andere cool finden.
Oh Gott.
Oder nicht, aber habe ich dann nicht gemacht, weil mein Reprint-Value bei beiden Seiten, auch wenn ich selber verkaufe, unter 1 war.
Mhm.
Das fand ich krass. Fand ich schade. Ja. Das hat mich wirklich sehr erschrocken.
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da einige wirklich die Lizenzgebühren, ja, ich sag mal, künstlich so ein bisschen hochtreiben, je nachdem. Ne,
kann sein.
Um da zu gucken, dass sie da möglichst viel dann noch mitnehmen, wenn sie irgendjemanden haben oder ne, wenn irgendjemand anfragt und sie denken, ja, okay, der ist vielleicht jetzt in dem Bereich noch nicht groß aktiv oder wie auch immer, dass man da versucht, den einen oder anderen Dollar mehr zu machen.
Ein vorbereitetes PDF, was sie einfach relativ zügig rausgeschickt haben.
Ah, okay, gut.
Krass. Das war one for all.
Okay.
In dem Fall. Kann natürlich sein, kann auch sein, dass die da einfach teurer unterwegs waren in dem Bereich. Ist aber auch kein Verlag, den es nicht schon lokalisiert überall gibt. Mhm. Also es war jetzt nichts Neues für die. Deswegen hatten sie das ja auch bereit. Aber nicht krass. Vielleicht, ich habe ja vorhin gesagt, vielleicht ist meine Kalkulation da einfach auch ein bisschen strenger als bei anderen Verlagen. Aber muss ja auch von irgendwas leben.
Ja, das definitiv. Das ist ganz klar. Man hört ja auch immer wieder, Brettspiele sind einfach zu günstig. Also
ist so.
So, ja.
Also wenn du hörst, was andere Leute so verdienen, dann ja, ist schön. Freut mich für alle. Aber ich habe es mir ja selber ausgesucht. Also ich bin gar nicht da am Meckern oder irgendwas. Ich liebe meinen Job. Aber ja, mega reich wirst du damit nicht. Außer du hast einmal den Mega-Hit, wo weiß nicht wie viel 10.000 Leute bei Crowdfunding einsteigen. Dann könntest du vielleicht mal was an die Seite legen, aber ansonsten ist es okay.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Es ist okay. Nee. Dann würde ich sagen, lassen wir es dabei auch wirklich mal stehen. Ich danke dir ganz herzlich für die Offenheit, dass du hier wirklich mal erzählt hast, okay, was kostet der ganze Spaß so ein bisschen, dass die Leute da wirklich so einen kleinen Einblick kriegen, weil das bekommt man halt wirklich selten mit, ne? Und dafür echt herzlich vielen Dank. Und ich freue mich auf meine Herr Legends. Ich hoffe, es geht gut voran. Und
ja. Ist ja super.
Und dann bin ich schon gespannt auf Essen und was du da noch mitbringst.
Ich auch. Ich hoffe, es wird noch alles fertig bis dahin.
Ich drücke die Daumen. Gut, dann hören wir uns beziehungsweise sehen uns, ich muss mich an diese Sehen noch gewöhnen, in 10 Tagen mit der nächsten Folge. Auch dann wieder, wie auch hier, präsentiert von spieletastisch.de, unserem Sponsor. Wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe hier Wutaki gehört, ich habe Witchdraft gehört, ich habe Galaxy Postman gehört, was auch immer, schaut mal beim lieben Sascha vorbei. Kann sein, dass er noch das ein oder andere vielleicht an Lager hat. Wenn nicht, guckt bei Hodari Spiele vorbei, der David verkauft sie ja auch direkt, könnt ihr dann auch natürlich da ordern. In dem Sinne, euch eine gute Zeit, bis zur nächsten Folge, ciao.
Ciao, ciao.